Hey y'all, it's Kelly Clarkson here to talk Wayfair. No matter your space, style, or budget, shop Wayfair.com to make your home way more you.
Wayfair, every style, every home.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu Reden wir über Thüringen, dem politischen Podcast der Thüringer Funke Zeitung, Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung und Ostthüringer Zeitung. Heute mit einer Sonderausgabe will ich es mal nennen, und zwar am Tag nach der Bundestagswahl. Mit mir im Studio mein Kollege Fabian Klaus. Grüß dich, Fabian.
Ja, grüß dich.
Mein Name ist Elmar Otto und Fabian und ich sind landespolitische Reporter eben bei Funke in Thüringen. Und los geht's.
Ja, wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, was in Thüringen eigentlich schon wieder stattgefunden hat. Oh Wunder, es war eine Wahl, die hat in ganz Deutschland stattgefunden. In Thüringen war es die vierte Wahl innerhalb von, ja, nicht mal einem Jahr, nachdem Kommunalwahlen 2024, Europawahlen, Kommunal- und Europawahlen, Stichwahlen dann zwei Wochen später und den Landtagswahlen, gab es jetzt also die Bundestagswahlen. Und die haben in Thüringen ein Ergebnis hervorgebracht. Wir reden jetzt erstmal über die Landesstimme, ne? Wir reden über die Zweitstimmen. Zwei Parteien wahrscheinlich relativ zufrieden und alle anderen, also die eine mit Sicherheit sehr zufrieden und auch die andere ganz gut zufrieden. Und alle anderen Parteien, ja, so ziemlich desolat, wenn man mal auf das Tableau guckt. Wir reden da bei den zufriedenen Parteien erstmal von der AfD und von der Linkspartei. Immer die AfD 38,6% in der Zweitstimme, damit auch in Ostdeutschland, also in den ostdeutschen Bundesländern, das höchste Ergebnis. Wie hast du den Wert aufgenommen?
Ja, aus meiner Sicht erschreckend. Also wenn man bedenkt vor allen Dingen, dass die AfD in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, haben natürlich viele Menschen Protest gewählt.
Das
mindestens
könnte man tatsächlich hier an der Stelle sehen. Ja, die AfD steigert ihr Ergebnis ja um 14,6% in der Zweitstimme, aber lass mal noch ein bisschen bei der AfD bleiben, bevor wir auch über die anderen reden. Mein Eindruck ist immer, der verstetigt sich, der verfestigt sich ehrlich gesagt auch, dass die AfD es ganz gut schafft, Themen bei den Leuten zu adressieren. Ja? Zu sagen, das sind die Probleme und wir lösen diese Probleme, ohne sagen zu müssen, wie sie das löst. Also die AfD schafft es, glaube ich, sehr gut im Bereich Kommunikation an die Leute ranzukommen.
Auf jeden Fall. Und alles überlagernde Thema war einfach das Thema Migration. Und man muss ja auch sagen, dass die anderen Parteien zugegebenermaßen nach rechts gerückt sind dabei. Weil man festgestellt hat, okay, da läuft einiges falsch. Natürlich ist der Anteil geflüchteter und ausländischer Menschen in Thüringen immer noch vergleichsweise gering. Dennoch gab es Schwierigkeiten bei der Unterbringung und die Kommunen wurden damit allein gelassen. Manche kleine Orte wurden überfordert, weil einfach zu viele Geflüchtete dort untergebracht worden sind. Und das war einfach bei den Menschen ein großes Thema. Und die AfD hat versucht oder erfolgreich sogar damit Politik zu machen.
Bringt uns ja, wenn wir mal nach Thüringen schauen, zunächst erstmal auf die Parteien der hiesigen Landesregierung, bringt uns das ja tatsächlich zu SPD, CDU und auch zum BSW. Jetzt haben wir in den unserer Thüringer Tageszeitung ja exklusiv vermeldet, vergangene Woche, dass eine Abschiebehafteinrichtung in Arnstadt entstehen soll. Also ja tatsächlich ein konkretes Projekt, wo man schon den Eindruck gewinnen kann, diese Landesregierung kümmert sich eben auch beim Thema Migration, wo das Thema Abschiebung eben dazugehört, was von vielen Menschen als drängendes Problem wahrgenommen wird. Ob es das dann am Ende immer ist, steht erstmal auf einem anderen Papier. Hätte man schon der Meinung sein können, das bringt diesen Parteien tatsächlich auch in Thüringen irgendwas. Jetzt sehen wir eine CDU, die bei 18,6% in der Zweitstimme in Thüringen ist. Wir sehen ein BSW, das zur Landtagswahl noch knapp 16% hatte in den Landesstimmen, jetzt bei 9,4% liegt. Und eine SPD bei 8,8%. Eigentlich bringt es dann eben doch offenbar nichts.
Ganz offensichtlich nicht. Also und vor allen Dingen, wenn man sich das anschaut, du hast es ja schon gesagt, AfD 38,6%. Die Brombeer-Koalition zusammen kommt nur noch auf 36,8%. Also die AfD ist jetzt von den Stimmen her bei der Bundestagswahl in Thüringen stärker, alleine stärker als die drei Parteien zusammen. Und man kann ja durchaus sagen, ja, das ist mit den Abschiebehaftplätzen Symbolpolitik. Bringt das etwas? Wohl kaum. Weil die Brombeer-Koalition hat keine eigene Mehrheit, das ist eine Pattsituation und die Linke wird bestimmt vieles tun, aber sicherlich nicht für ein Abschiebehaftgefängnis stimmen, sondern die Linke setzt ganz klar auf Integrationsmaßnahmen und sagt, das Geld, was dafür in den Landeshaushalt eingestellt werden müsste, den es ja auch noch gar nicht gibt, das Geld könnte man viel besser für Integrationskurse zum Beispiel nutzen.
Dem Landeshaushalt hängt ja am Ende diese Abschiebehafteinrichtung. Die Brombeere hat in Thüringen mit der Linken noch gar nicht gesprochen darüber, soweit ich das weiß. Ich weiß nicht, ob du eine andere Kenntnis hast, ich glaube aber nicht. Und ja, die Linke steht, wie man so schön sagt, auf den Hinterfüßen, aber kommen wir mal zurück zur Bundestagswahl, weil wir gerade über die Linkspartei ja auch reden. Das war ja hier in Thüringen, also insbesondere, das war ja im Bund eine totgesagte Partei. Hier in Thüringen war sie ja schon immer ein bisschen stärker. Jetzt holt sie hier in Thüringen nicht nur 15,2% in der Landesstimme, ist damit ein bisschen besser als zur Landtagswahl 24. Die Linke steigert auch ihr Ergebnis in Thüringen im Vergleich zur Bundestagswahl 21 und sie zieht in den Bundestag mit fast 9% ein und Bodo Ramelow gewinnt hier überhaupt als einziger Nicht-AfD-Politiker in Thüringen ein Direktmandat. Ein phänomenaler Wahlkampf aus meiner Sicht ist der Grund dafür und dass die Linke es wie keine andere Partei geschafft hat, die Themen der jungen Menschen zu adressieren.
Bodo Ramelow und mit ihm gemeinsam. Und
das mit 69 Jahren, Bodo Ramelow.
Das mit 69 Jahren, Bodo Ramelow, Gregor Gysi, noch etwas älter, und Dietmar Bartsch, unwesentlich jünger als Bodo Ramelow, haben sich ja zur Mission Silberlocke zusammengetan. Und den dreien ist es wirklich gelungen, auf lustige Art und Weise, sie waren sich ja quasi für keinen Spaß zu schade, aber ohne sich lächerlich zu machen, fand ich zumindest, junge Menschen auch anzusprechen. Und diese jungen Menschen haben, so habe ich es zumindest teilweise gehört, im Bekannten- und Freundeskreis dann wiederum Ältere angesprochen und haben gesagt, wisst ihr was, habt ihr das gesehen? Die Linke ist ja vergleichsweise cool und dieser Ramelow, wenn es jetzt um Thüringen ging beispielsweise, den müsst ihr wählen oder den wählen wir, wenn das Erstwähler waren. Also die Linke hat wirklich reüssiert, was das anging. Das ist ein sehr großer Verdienst von Bodo Ramelow, der ja auch schon bei der Landtagswahl im September dazu geführt hat, dass die Linke hier nicht ganz so abgestürzt ist, obwohl sie natürlich enorm an Stimmen eingebüßt hatte.
Sie ist aber klar abgewählt worden.
Sie ist deutlich abgewählt worden und damit natürlich auch Ramelow und eben seine rot-rot-grüne Minderheitsregierung im September. Aber dennoch, Ramelow war schon immer weitaus beliebter als seine Partei hier. Und das hat also sehr viel zum Erfolg beigetragen. Und dann auch im Zusammenspiel mit einer sehr, sehr, sagen wir mal, wortgewandten und modernen Heidi Reichenick als Spitzenkandidatin, die auf TikTok unwahrscheinlich viele Follower hat und damit sehr viel für Reichweite gesorgt hat. Und die Linke hat ja einen Mitgliederboom, der in den vergangenen 15 Jahren, also bundesweit, noch nie so da gewesen ist. Und allein in Thüringen sind seit Januar um die 1.000 Mitglieder neu eingetreten, sodass die Linke zurzeit bei aktuell in Thüringen bei 4.100 Mitgliedern steht und im Bund wohl an der 100.000 Mitgliedermarke kratzt.
Das sind alles so Faktoren, die am Ende bundesweit dazu geführt haben. Natürlich, Ramelow war mal wieder ein Zugpferd. Wir wollen ja später noch mal ein bisschen über die einzelnen Abgeordneten sprechen. Deswegen vertiefen wir Ramelow an der Stelle tatsächlich nicht. Wir haben noch über zwei Parteien gar nicht gesprochen in Thüringen. Die zwei Parteien aus der abgewählten Ampelregierung. SPD haben wir ja eben schon mal angerissen, die in Thüringen mit 8,8% mal wieder unter ihrem Landesvorsitzenden Georg Mayer ein wirklich schlechtes Ergebnis eingefahren hat. Das wird dann nochmal getoppt dadurch, dass der Spitzenkandidat der SPD in Thüringen, Carsten Schneider, der ja im Kabinett Scholz Staatsminister im Kanzleramt war, Ostbeauftragter, ein einstelliges Ergebnis hier im Direktwahlkreis geholt hat. Er war Inhaber des Direktmandats, das muss man sich mal vor Augen halten. Ja? Sodass die SPD mal wieder abgestraft wurde, sich jetzt wahrscheinlich neu sortiert, im Bund auf jeden Fall neu sortiert. Ob sie das in Thüringen dann auch demnächst irgendwann tut, muss man mal abwarten. Und dann haben wir noch die Grünen und die FDP. Die Grünen kommen in Thüringen auf 4,2% der Zweitstimmen, haben damit auch wieder verloren. Und die FDP kommt sogar nur auf 2,8% der Zweitstimmen. Was sagt uns das eigentlich über den Zustand dieser beiden Parteien hier im Land, also Freistaat?
Also nehmen wir vielleicht am Anfang nochmal kurz die SPD. Die SPD hat ja wirklich mit 14,6% minus exakt so viel eingebüßt, wie die AfD gewonnen hat. Und das ist schon beeindruckend. Also kommt jetzt, wie du sagst, eben nur noch auf 8,8%. Ja, Grüne in Thüringen marginalisiert, wenn man so will. Und noch viel schlimmer trifft es ja die FDP, ja. Die haben hier einfach nicht das Klientel und haben also die Ansprache an die Menschen nicht geschafft. Also die Menschen in Thüringen interessiert offensichtlich die Politikangebote, die die beiden gemacht haben, gar nicht und die SPD auch nicht wirklich. Und man muss auch sagen, weil du den Landesvorsitzenden der SPD und auch Innenminister, also der wieder im Kabinett der aktuellen
Regierungschef. Du musst es aber auch vollständig machen, ne? Vizeregierungschef.
Und Vizeregierungschef auch noch, das stimmt, angesprochen hast. Ich sag mal, der hat sich, also zumindest habe ich es mir so erzählen lassen, und wenn ich drüber nachdenke, er hat sich im Bundestagswahlkampf zwar hat er mitgemacht, aber hat sich vergleichsweise zurückgehalten. Also ich kann mich, also richtig größere öffentliche Auftritte, der Kanzler war da, da war Herr Mayer auch mit dabei, ich glaube Herr Klingbeil war da, der Kanzler und Herr Mayer war auch mit dabei. Und dann vielleicht noch ein, zwei andere, aber ansonsten kann er jetzt vielleicht sogar sagen, naja, also an mir hat es jetzt nicht gelegen, so aktiv war ich nicht. Und ich glaube aber dennoch, dass natürlich dieses Ergebnis nicht dazu beigetragen hat, nicht ansatzweise, dass Herr Mayer jetzt gefestigt ist, sondern dass diejenigen, die sowieso gesagt haben, naja, ein starker Vorsitzender sieht anders aus, jetzt vielleicht nicht sofort wieder die größte Kritik üben wollen, weil die Brombeer-Regierung gerade erst dabei ist, zu beginnen.
Aber die Revolte in der Thüringer SPD, die steht eigentlich verlässlich unmittelbar bevor.
Ja, würde ich sagen. Also wenn nicht unmittelbar, dann zumindest mittelbar.
Mittelbar. Ne? Ja. Irgendwann wird es wieder eine turnusmäßige Vorstandswahl geben und wir können von dieser Seite quasi, also von dieser Stelle hier aus Herrn Mayer sagen, kümmern Sie sich schon mal um einen anderen Job. Mal schauen, was passiert.
Ja.
Vielleicht straft er uns am Ende auch Lügen und geht gestärkter als diese letzten 62% bei der Vorstandsvorsitzendenwahl wieder raus.
Ne? Parteivorsitzender ist ja ein Ehrenamt, wie wir wissen.
Ach ja, da war also, ja was. Ja. Kann ja trotzdem Innenminister bleiben, genau. Das ist richtig. Genau, jetzt waren wir bei der SPD. Die Grünen haben verlässlich wieder Katrin Göring-Eckardt aus Thüringen, die ewige Katrin Göring-Eckardt, in den Bundestag gebracht. Aber eben auch nicht mehr und nicht weniger. Thüringen ist einfach kein grünes Stammland. Ne?
Genau. Und wenn man sich das anschaut, sie hat natürlich in dem prominentesten Wahlkreis ist sie angetreten, aber hat sie nicht den Hauch einer Chance, nur ansatzweise das Direktmandat zu gewinnen.
Genauso wenig wie Thomas Kemmerich von der FDP, der ja auch in diesem Wahlkreis angetreten ist.
Genau.
Dabei frage ich mich immer, gerade bei der FDP, würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Ist ja auch ein FDP-Thema, aber auch ein SPD-Thema. Ich meine, Wirtschaftswende, ne? FDP hat viel mit Wirtschaftswende gemacht, Steuererleichterung und so weiter und so fort, Entbürokratisierung. Aus meiner Sicht waren das schon die richtigen Themen, die angesprochen haben. Warum kriegen die diese Themen nicht auf die Straße?
Ich sag mal, Entbürokratisierung, dafür haben sich alle eingesetzt mittlerweile. Das ist also die Linke genauso wie die CDU, die AfD, genauso wie die Grünen. Alle sagen, viel zu viele Belastungen, viel zu viele Formulare, die von Unternehmern ausgefüllt werden müssen oder Bürger müssen zu lange auf Ämtern warten. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal mehr der Liberalen. Und auch Digitalisierung, auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Jetzt hat ja sogar das BSW in seiner Ressortverantwortung einen Digitalminister eingeführt.
Hier in Thüringen.
Ja, hier in Thüringen, genau. Ja.
Genau. Ja. Ja, BSW bleibt uns noch mal ganz kurz, ne? Regiert in Thüringen mit und Sarah Wagenknecht hat es nicht in den Bundestag geschafft. Unsere liebe Kollegin, die Sie auch aus dem Podcast kennen, Elena Vogel, hat das ja schon mal schön analysiert heute. Ich teile viel von dieser Analyse, dass Katja Wolf quasi Sarah Wagenknechts Karriere zerstört hat an der Stelle. Und wir vielleicht eher Katja Wolf künftig noch politisch aktiv sehen werden als Sarah Wagenknecht. Siehst du es anders?
Katja Wolf hat ja heute schon mal so in den Ring geworfen, ja, die Landesverbände müssten jetzt, also die Landesverbände des Bündnis Sarah Wagenknecht müssten jetzt mehr Verantwortung übernehmen, hat sie es, glaube ich, formuliert. Das klingt so sehr zaghaft und fast schon passiv, aber eigentlich ist es natürlich jetzt ein Machtanspruch, der von ihr formuliert wird, in Richtung Bund, weil man sagen kann, na klar, die Bundesvorsitzende Sarah Wagenknecht und Namensgeberin, die ist nicht erfolgreich gewesen. Und Katja Wolf hat es zusammen mit ihrem Co-Landessprecher Steffen Schütz immerhin geschafft, eine Regierung hier zu schmieden und einen vergleichsweise, auch bei allem Rumoren, stabilen Landesverband zurzeit hinzubekommen.
Mittlerweile, glaube ich, sind die relativ gefestigt, auch in der Fraktion.
Also die Bundesvorsitzende, will ich damit nur sagen, Sarah Wagenknecht ist eindeutig geschwächt und ich kann mir nicht vorstellen, es gab ja oftmals Befürchtungen, dass sie vielleicht weiter in Thüringen und anderen Bundesländern reinregieren würde, dass sie das jetzt noch versuchen wird.
Naja, hat ja jetzt...
auch wenn sie jetzt mehr Zeit haben sollte.
Zeit hat sie jetzt dazu, das definitiv. Und Weimar gefällt ihr ja auch ganz gut, wie man hört. Also die ein oder andere Reise aus der Villa Wagenknecht im Saarland nach Thüringen steht bestimmt demnächst an. Ob sie dann bei Katja Wolf zum Kaffee mal vorbeischaut. Wir werden es in Erfahrung bringen. Sie werden es an der Stelle hören, wenn es so kommt. Gehen wir nochmal weiter, weil wir wollten ja nicht über die Parteien reden, die nicht in den Bundestag eingezogen sind, sondern mal auf die Bundestagsabgeordneten schauen, die Thüringen im nächsten Bundestag dann stellen wird. Hast du mal durchgezählt, wie viel es sind?
Wie viel waren es? 18?
Ich sag's ja, 18.
Ja, genau.
Ja. Vorher waren es 19.
18, ein Schelm, wer Böses bei dieser Zahl denkt, aber das wollen wir jetzt mal gar nicht.
Ja, nee, machen wir gar nicht, ne? Ja, die meisten Abgeordneten aus Thüringen kommen tatsächlich im nächsten Bundestag, das wundert uns jetzt an der Stelle dann auch nicht mehr, von der AfD.
Ja, die außer, ne, mit Ausnahme von Bodo Ramelow, haben die alle Direktmandate gewonnen.
Genau.
Und sogar ne, du als Eichsfelder, ne, ich mag das vielleicht sogar besonders grämen, weil das Eichsfeld, das galt ja jahrzehntelang als sichere Bank für die CDU. Und jetzt...
Jetzt muss man das natürlich wieder ein bisschen differenziert betrachten. Jetzt, wenn du mich schon auf meine Heimat Eichsfeld ansprichst, dann hat das Eichsfeld natürlich in der Erststimme den CDU-Kandidaten gewählt, in der Zweitstimme allerdings, in der Landesstimme auch die AfD. Und dass natürlich der AfD-Kandidat sich im Wahlkreis Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuser durchsetzen konnte, lag vor allen Dingen auch an Nordhausen und dem Kyffhäuser-Kreis, aber auch natürlich daran, dass der AfD-Kandidat im Eichsfeld ein gutes Ergebnis bekommen hat. Mhm. Damit sind wir, wir gehen es einfach mal durch. Sie werden noch ein paar, oder ihr werdet noch ein paar bekannte Gesichter dann und Namen auch hören. Wir fangen trotzdem mal an mit Christopher Drössler. Der ist Polizeibeamter aus Kühlstedt und sitzt dann eben für die AfD im nächsten Bundestag. Und
Hüllstedt, da kommt doch Christina Tasch her.
Das stimmt, die ist eine, da sogar Bürgermeisterin.
Ich würde sagen, die dienstälteste Landtagsabgeordnete mittlerweile. Ne?
Dürfte so sein, dass sie das ist. Und die hat gegen Herrn Drassler sogar schon mal eine Wahl gewonnen. Nämlich zum Ortsbürgermeister in Kühlstedt. Wenn ich das richtig erinnere. Wenn nicht, Frau Tasch, schreiben Sie es uns nochmal, wie es genau war.
Ja, und Drössler ist auch noch Schatzmeister der Jungen Alternative in Thüringen. Also, sag ich mal, dem rechten Jugendflügel der AfD.
Genau, der sich jetzt aber gerade in der Auflösung befindet, weil er stärker an die Partei angegliedert werden soll. Was vor allen Dingen verhindern soll, dass er irgendwann mal aufgelöst wird. Ja. Genau, Christopher Drössler, also ein Bundestagsabgeordneter der AfD, ein anderer ist
Stefan Möller,
bekannt aus Funk und Fernsehen und von diversen Wahlen.
Ja, Landessprecher der AfD seit vielen Jahren und Landtagsabgeordneter. Und ich sag mal, für die AfD hier im Landtag mit Sicherheit ein Verlust.
Genau. Möller hat den Schritt nach Berlin gewagt, den ja der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke nicht gewagt hat. Er gehörte auch zu den Kritikern der letzten Landesgruppe der AfD. Ihm war es nämlich immer ein Dorn im Auge, dass die, es waren ja mal 5 für Thüringen, dann ist Klaus Stöber, der Ex-Abgeordnete aus Eisenach, quasi in Ungnade gefallen, weil er auch kritisiert hat, dass diese 5 für Thüringen nicht so dicht angebunden waren an die Landespartei. Ich habe das heute in einem Text geschrieben, Höckes langer Arm nach Berlin. Drössler wie auch Möller sind Teil dieses langen Arms und ich würde mal sagen, Möller steht da sogar ganz vorn. Wenn jetzt selbst Stefan Brandner, zu dem kommen wir gleich noch, sagt, wenn ich mit Möller gemeinsam in den Bundestag einziehe, dann kandidiere ich nicht als Landesgruppenchef. Genau, lass mal gleich über Stefan Brandner reden. Stefan Brandner hat das beste Direktstimmenergebnis geholt, aller AfD-Wahlkreisgewinner, Bundestagsabgeordneter aus Ostthüringen. Was fällt uns zu Herrn Brandner noch so ein? Außer, dass er ein geiler Typ ist, wie eingefleischte Hörer dieses Podcasts wissen.
Geiler Typ hat er nicht gesagt, ne? Ein cooler Typ, ne?
Cooler Typ, irgend sowas.
Ne? Aber auf jeden Fall. Ich glaube, er hat es aber zumindest gemeint.
Hat er es definitiv. Ja. Also,
ja, jetzt muss man sagen, die Menschen vor Ort, da ist er offensichtlich so verwurzelt, die haben ihn mit großer Mehrheit, ne, direkt gewählt. Ja. Also, also konkurrenzlos, so gesehen, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass der mittlerweile, zuletzt war er ja, ich glaube, 2. parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, dass der jetzt auch mit Blick auf sein Ego durchaus einen Anspruch auf einen höheren Posten.
Also wenigstens mal Fraktionsvize ist ja, da wohl im Gespräch. Genau. Ich habe vorhin mit Stefan Möller telefoniert, da hat er mir das auch bestätigt, dass das wohl so werden könnte. Hm. Ja, genau. Ein anderer Ostthüringer Bundestagsabgeordneter ist Michael Kaufmann, ehemaliger Landtagsvizepräsident in Thüringen, war eigentlich ruhiger Zeitgenosse. Ja.
Genau, eigentlich ein sehr sachlicher. Und weil wir jetzt nicht alle vielleicht AfD-Abgeordnete durchgehen wollen, aber wir nehmen einfach nochmal, greifen nochmal Torben Brager raus, langjähriger Landtagsabgeordneter, ich sag auch mal Spin-Doktor, und ich würde sagen, auch auf jeden Fall ein Verlust, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Sprecher, Landespressesprecher des Landesverbandes, der wird hier der Partei fehlen.
Der wird der Partei vor Ort definitiv fehlen. Und dann nennen wir zumindest mal die 3 Verbliebenen noch. Der eine ist Stefan Schröder, der den Wahlkreis Jena-Sömmerda-Weimarer Land gewonnen hat. Relativ knapp gewonnen hat im Vergleich zu den anderen. Aber durch die Zweitstimmenabdeckung funktioniert es. Also Schröder geht auch in den Bundestag. Markus Bühl ist schon Direktmandatsinhaber gewesen in Arnstadt-Ilmenau. Oder heißt der Wahlkreis heißt anders? Der Wahlkreis heißt Gotha-Ilm-Kreis, Entschuldigung. Und hat dieses Mandat auch verteidigt. Ja, und ein letzter.
Und Markus Bühl ist der Bruder.
Achso, um Verwechslungen jetzt auszuschließen.
Genau.
Ja, sag's mal.
Des neuen Fraktionsvorsitzenden Bühl der CDU.
Im Thüringer Landtag.
Im Thüringer Landtag. Und als wir seinen Bruder hier zu Gast hatten, hat er noch darüber berichtet damals, dass die Mutter zwischendurch mal ein Machtwort spricht, wenn die politischen Diskussionen am Küchentisch zu sehr ausarten.
Könnt ihr in der Folge mit Andreas Bühl nachhören. Findet ihr wie alle anderen Folgen überall bei Spotify, Amazon, bei uns hier auf der Seite und da, wo es Podcasts gibt. Und ein letzter AfD-Abgeordneter, ich glaube, den müssen wir nochmal nennen, ist Robert Teske. Robert Teske hat erfolglos für den Thüringer Landtag kandidiert, jetzt erfolgreich für den Deutschen Bundestag. Und Teske ist viele Menschen werden den schon mal gesehen haben, wenn sie nämlich Björn Höcke im Fernsehen sehen, weil Teske ist sein Büroleiter im Thüringer Landtag und eigentlich immer an Höckes Seite, enger Vertrauter des Thüringer Landesvorsitzenden und komplettiert die Landesgruppe. Genau, ich habe jetzt hier, es waren jetzt fünf Seiten AfD, ich komme jetzt zur SPD, da habe ich nur eine Seite.
Genau.
Du auch, ne?
Ich auch. Darauf sind nur zwei Fotos. Carsten Schneider, der Ostbeauftragte und langjährige Bundestagsabgeordnete, der dem Parlament schon seit 1998 angehört. Damals war er noch der jüngste Abgeordnete und hat jetzt auch im Wahlkreis Erfurt, Weimar, Weimarer Land keine Chance gehabt. Aber eben, weil er Spitzenkandidat ist, zieht er rein. Genauso wie
Elisabeth Kaiser aus Gera, die in dem schon von uns angesprochenen Wahlkreis in Gera keine Chance gegen Stefan Brandner hatte, aber eben auf Listenplatz 2 einzieht, die ja auch parlamentarische Staatssekretärin war in der Ampelregierung. Das vergisst man oftmals, aber sollte man, glaube ich, immer noch mal auch erwähnen. Und die sich am Ende, so viel kann man, glaube ich, sagen, nicht durchringen konnte in der SPD zu einer Volte gegen den Spitzenkandidaten Carsten Schneider. Mhm. Und jetzt beide da Seite an Seite zusammen in Berlin kämpfen. Andere haben es nicht reingeschafft. Die Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph zum Beispiel, die jetzt nicht im nächsten Bundestag vertreten sein wird, aber die ist ja für einen anderen Posten schon längst im Gespräch. Ne?
Genau, die ist offensichtlich schon für einen, oder die wird Staatssekretärin werden in der Thüringer Landesregierung. Kann man sagen, ja, die Genossen vergessen die ihren nicht.
Vergessen die ihren nicht. Jetzt muss man zur Ehrrettung der Genossen an der Stelle vielleicht mal sagen, dass sie als Staatssekretärin im Gesundheitsministerium im Gespräch ist bei Katharina Schenk, der Gesundheitsministerin. Und Tina Rudolph ist auch Ärztin.
Ärztin, genau. Also wir gehen jetzt einfach mal von Sachverstand aus.
Und sie ist auch noch eine Frau, das, was ja selten vorkommt in der Staatssekretärsriege der Thüringer Landesregierung. Das ist aber eine Sache, die besprechen wir mal mit Mario Vogt, wenn wir den mal einladen.
Genau, jetzt geht es in erster Linie natürlich um Qualifikationen und nicht um das Geschlecht, aber es fällt auf, dass offensichtlich bislang die Brombeer-Koalition bei ihren Staatssekretären und auch bei den Kabinettsmitgliedern, also nicht sonderlich viele aus ihrer Sicht, scheinbar qualifizierte Frauen finden konnte für Spitzenpositionen.
Ja, da muss man immer mal fragen, wie intensiv gesucht wurde. Gucken wir mal auf die CDU, da haben wir 4 Bundestagsabgeordnete tatsächlich, also einer mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Alle 4 ziehen über die Landesliste ein und das ist eigentlich die Nachricht bei der CDU.
Genau. Auch Spitzenkandidat Christian Hirte schafft es nicht mehr, ein Direktmandat zu gewinnen und war früher immerhin auch schon mal Ostbeauftragter und wird jetzt als normaler Abgeordneter, ich bin mal gespannt, klar, seine Partei wird jetzt den künftigen Kanzler aller Voraussicht nach stellen. Aber traust du ihm eine erneute Karriere auf, ja, Minister war er noch nie, also auf Spitzenpositionen zu, also als Staatssekretär?
Sehe ich das bei Christian Hirte tatsächlich nicht. Christian Hirte hat sich allerdings schon sehr schnell jetzt sehr pointiert positioniert und gesagt, der Osten muss also eine starke Stimme am Kabinettstisch von Friedrich Merz haben und mindestens im Ministerrang vertreten sein. Kann sagen, teile diese Einschätzung. Ich gehe sogar noch ein Stück weiter und sage, Merz muss diesen Osten endlich zur Chefsache machen und nicht immer nur versuchen, irgendwie Pflaster drauf zu kleben, wie das andere gemacht haben. Also Hirte als Ostbeauftragter war ja auch nichts anderes als ein Placebo. Ja? Jetzt könnte man sagen, okay, Merkel war eine ostdeutsche Kanzlerin, also Hirte war Ostbeauftragter im letzten Kabinett Merkel, aber das war sie zwar vom Geburtsort her tatsächlich, aber ansonsten hat sie das ja nie erkennen lassen. So, jetzt haben wir Christian Hirte mal einmal abgehandelt. Lass mal kurz auf die anderen 3 schauen. Diana Herbstreut ist neu im Bundestag für die CDU. David Gregosch ist neu im Bundestag für die CDU. Und auch Michael Hose ist neu im Bundestag für die CDU. Also der Generationswechsel, die sind alle so um die 40. Der Generationswechsel, der ja bei der CDU mit den Landratswahlen im vergangenen Jahr in Thüringen eingeläutet wurde, der setzt sich jetzt schlicht fort. Ne? Das kann man so sehen.
Das kann man so sehen, ja. Ganz im Gegensatz dann dazu, weil das ist die nächste dann auf unseren Zetteln, die wir sie hier vor uns haben.
Ja, tatsächlich.
Bei den Grünen. Da ist
die ewige Katrin Göring-Eckardt. Bundestagsvizepräsidentin zuletzt und war jetzt wieder Spitzenkandidatin der Thüringer Grünen.
Genau, und war auch schon mal Fraktionsvorsitzende der Thüringer, also der Grünen im Bundestag. Und ja, sie hat es wieder geschafft.
Sie hat es wieder geschafft. Wer hat ernsthaft daran gezweifelt?
Und nun kommen wir zu dem Mann, der, über den wir vorhin schon mal geredet haben, der es wirklich dann geschafft hat, im umkämpften Promi-Wahlkreis in Erfurt das Direktmandat zu holen, nämlich Bodo Ramelow. Und die Linke stellt mit ihm dann, inklusive ihm, 3 Abgeordnete. Und darunter sind dann auch noch?
Da sind noch 2 Frauen drunter. Das eine ist, die eine Frau ist Mandy Eising, die seit 2017 Mitglied im Bundesausschuss der Partei ist und über die Landesliste einzieht. Sie ist im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, also tatsächlich im tiefblauen Ostthüringen angetreten. Den konnte sie nicht gewinnen, aber hat, soweit was ich sehen konnte, hören konnte, einen sehr engagierten Wahlkampf dort geführt. Und die andere ist schon, die zweite Bundestagsabgeordnete der Linken, ist schon etwas bekannter. Und zwar, aber obwohl sie deutlich jünger ist. Das ist Donata Vogt-Schmidt, die vor allen Dingen bei Feuerwehrleuten in Thüringen wahrscheinlich ein Begriff ist. Sie hat sich nämlich im letzten Landtag, da war sie in der letzten Legislatur im Landtag, hat sie sich sehr für den Bereich Katastrophenschutz eingesetzt. Sie war Landtagsabgeordnete dort schon und hat jetzt hinter Bodo Ramelow auf Platz 2 kandidiert für den Deutschen Bundestag und ist eingezogen über die Landesliste.
Wenn Sie etwas im Hintergrund hören sollten, dann ist das das Signal, dass wir jetzt 30 Minuten erreicht haben und dann kommen wir vielleicht so zur Schlussrunde, weil wir haben ja gesagt, ja, also der Wahlkreis in Erfurt sehr umkämpft. Dort sind nämlich 2 ehemalige Ministerpräsidenten angetreten.
Tatsächlich, der eine war sehr erfolgreich, Bodo Ramelow, haben wir gerade schon gesagt. Der andere würde jetzt wahrscheinlich sagen, er hat sein Ergebnis von der Landtagswahl im vergangenen Jahr noch ein bisschen verbessern können. Also die FDP hatte bei der Landtagswahl 1,1% der Zweitstimmen und jetzt immerhin 2,8% der Zweitstimmen. Aber es ist natürlich total erfolglos gewesen. Thomas Kemmerich ist der zweite Ministerpräsident.
Thomas Kemmerich hat auch persönlich nur an Erststimmen, glaube ich, 1,9% eingefahren.
1,9, ja.
Und dennoch denkt er nicht darüber nach, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, na gut, vielleicht könnte mal jemand Neues den Thüringer Landesverband der Liberalen führen. Woran liegt das? Weil keine Alternative da ist?
Ich glaube, Alternativen würde es bei der Thüringer FDP tatsächlich geben. Die müssen aber auch wollen. Ich glaube, das ist schon nach der Landtagswahl das Problem gewesen, dass ein paar Leute, die man da als Alternative im Blick hatte, einfach nicht wollten zu dem Zeitpunkt. Und dass er jetzt nicht den Hut nimmt, liegt einfach daran, dass er sagt, naja, das sind jetzt Personaldebatten, die auf Bundesebene zu führen sind. Ehrlicherweise eine typische Reaktion für Thomas Kemmerich an der Stelle. Man darf mal gespannt sein, wie sich das bei der Thüringer FDP entwickelt. Die ersten Kritiker kommen ja schon wieder aus der Ecke.
Und er überlegt sogar eine neue Partei zu gründen?
Ja, das hat er als Ultima Ratio tatsächlich in Erwägung gezogen. Hat er heute unserem Kollegen Kai Mutra verraten und auch den Kollegen vom Pioneer, glaube ich, war es. Es wurde immer mal wieder spekuliert in den letzten Jahren tatsächlich schon. Es wurde immer mal wieder spekuliert in den letzten Jahren schon, dass Thomas Kemmerich der Liberalen, der FDP überdrüssig ist und mit einigen Getreuen abwandern könnte, eine neue Partei gründen könnte. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, allerdings halte ich es jetzt aktuell für deutlich schwieriger, weil die FDP einfach keine Struktur mehr hat, die er möglicherweise abziehen könnte. Ja, also wenn man jetzt mal nochmal ganz kurz vielleicht zurückschaut auf das, was das BSW gemacht hat, Sarah Wagenknecht, die hat ja einfach aus der Struktur der linken Fraktion 10 Abgeordnete mitgenommen und hatte dann schon mal 10 Bundestagsabgeordnete. Das geht für die FDP weder im Thüringer Landtag noch im Bundestag. Der Grund ist klar, sie sind in beiden nicht mehr vertreten. Also die Partei ist in Thüringen eine Partei von Ehrenamtlichen geworden jetzt an der Stelle.
Und interessant dabei, finde ich, ist, dass Thomas Kemmerich, ja immerhin auch Unternehmer, wo man sagen könnte, okay, der hat noch etwas anderes mit seinem Leben anzufangen, dennoch weiterhin daran festhält, hier den Landesverband unbedingt führen zu wollen.
Er hat da offenbar immer noch Freude dran, trotz 2,8%. Ich meine, die Kritiker sind jetzt auch nicht wirklich laut. Ja. Das muss man einfach auch mal sagen, er hat den Landesverband auf sich ausgerichtet, hat seine traditionellen 20% bis 30% Gegenstimmen, wenn es darum geht, ob er wieder zum Vorsitzenden gewählt wird. Aber das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist wahrscheinlich jetzt auch bis zu dem Zeitpunkt, wo bei der FDP sich mal was ändert, das letzte Mal, dass wir länger über die FDP gesprochen haben.
Genau, das sehe ich auch so. Jetzt sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen kleinen Einschätzung der Bundestagswahl und ihren Auswirkungen.
Eigentlich sind wir durch an der Stelle.
Fabian, danke dir.
Ich danke dir und darf euch, Ihnen, wo immer Sie uns hören, noch sagen, wenn Sie uns bei Spotify hören, uns gefällt Ihnen, lassen Sie mal ein Sternchen und eine Bewertung da, Amazon dasselbe. Wenn Sie nicht gefallen hat, schreiben Sie uns einfach. Adressen finden Sie bei uns auf den Seiten. Und ansonsten bitte fleißig teilen, liken, weitersagen und wir hören uns mit Sicherheit in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder.